Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Neulam-Pfarrzellen, ich freue mich, dass wir einen weiteren Abschnitt im Buch Exodus und gewiss einen der Höhepunkte heute erleben dürfen, nämlich den Durchzug des Volkes Israel durch das Meer. Vergegenwärtigen wir uns aber zunächst wieder die Ausgangslage. Was war das doch für ein Aufbruch aus der Gefangenschaft in die Freiheit? Doch mittlerweile scheint alles schon wieder fast vergessen. Hinter dem Volk liegt ein strapaziöser Weg durch die Wüste und die mächtige Streitmacht Pharaos setzt ihnen nach. Vor ihnen das Meer. Es gibt kein Zurück mehr und einen Weg nach vorn gibt es offensichtlich auch nicht. So schnell schon am Ende. Eine scheinbar ausweglose Situation. Und das Volk begehrt auf. Hat uns Mose nicht in eine tödliche Sackgasse geführt? Es ist für uns immer noch besser, Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. So begehren sie auf. Aber Mose kann sie noch einmal beruhigen. Er verweist auf das kommende Eingreifen Gottes. Etwas anderes bleibt da auch gar nicht übrig. Wo es menschlich gesehen keinen Ausweg gibt, muss Gott ran und Glaube ist gefragt. Die Israeliten werden nicht enttäuscht. Gott ist sichtbar da. Die Wolkensäule tritt sogar demonstrativ an das Ende des Zuges, um den Israeliten den Rücken freizuhalten. Wie ein Puffer stellt sich Jahwe schützend zwischen sein Volk und die Streitmacht Pharaos. Und auf einmal gibt es doch ein Vorankommen, ein Durchkommen durch das scheinbar unüberwindbare Meer. Die Erzählung vom Meerwunder wird auf zweifache Weise beschrieben. Exodus hat die beiden Erzähltraditionen eng miteinander verwoben. Sie ergeben zusammen ein beeindruckendes Muster. Da ist auf der einen Seite Mose, der den Stab erhebt. Daraufhin teilt sich das Meer in zwei Wassermauern, die sich auftürmen. Trockenen Fußes schreiten die Israeliten hindurch, während die Wassermassen über ihre ägyptischen Verfolger hereinbrechen und sie verschlingen. Dieser Überlieferungsstrang wird, wie wir schon gesehen haben, der sogenannten Priesterschrift zugeschrieben. Die andere Version berichtet von einem starken Ostwind, der das Meer die ganze Nacht forttrieb. Bei dieser Version, die dem sogenannten Jahwisten zugeschrieben wird, ist Jahwe der Alleinhandelnde. Man erfährt nicht einmal, wie das Volk Israel durch das Meer gezogen ist. Nur vom verheerten Untergang der nachsetzenden Streitmacht Pharaos ist die Rede. Soweit der biblische Befund. Natürlich hat es nicht an Versuchen gefehlt, dieses unbegreifliche Geschehen verständlich zu machen, es halbwegs vernünftig zu erklären. Und richtig ist festzustellen, dass vom Roten Meer nicht ausdrücklich die Rede ist, sondern nur von einem Meer. Um welches Meer es sich dann gehandelt haben könnte? Man hat gemeint, es könnte in diesen Wassern Untiefen gegeben haben, um die nur die Israeliten wussten. Der zusätzlich aufkommende Ostwind und vielleicht auch Ebbe hätten die Wasser tatsächlich passierbar gemacht. Andere Versuche, die Errettung natürlich zu erklären, gingen gleich von einem Schilfmeer aus, das naturgemäß nicht zu tief sein konnte. Günstige Windverhältnisse könnten vorübergehend dazu geführt haben, dass man zwar durch sumpfiges Gelände, aber nicht zwischen Wassermauern ausgezogen ist. Die Israeliten mit ihrer wohl leichten Habe hätten den Weg gehen können. Die schweren Streitwägen der Ägypter dagegen seien dort stecken geblieben. Zurückfließende Wasser seien ihnen dann zum tödlichen Verhängnis geworden. Es ist und bleibt bei allem paradox, dass gerade die Ägypter, diese alte mächtige Seefahrernation, auf diese Weise den Untergang finden sollten. Derartige Bemühungen versuchen nur das eine. Sie wollen ein Wunder natürlich erklären. Diese vermeintlich vernünftigen Erklärungen sollten an die Stelle des Wunders treten. Der Glaube an ein mächtiges und wunderbares Eingreifen Gottes in die Naturgesetze der Welt wären dadurch entbehrlich. Es ist sicher nicht möglich, den Ort und die Art und Weise des tatsächlichen Geschehens genau zu rekonstruieren. Was aber entscheidend war, ist und bleibt, Aus Sicht der Bibel muss es sich um ein überwältigendes Eingreifen Jahwes gehandelt haben. So zumindest wird es abschließend kommentiert. Wir lesen im Vers 31: Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Nur das unerklärliche und machtvolle Handeln Gottes konnte letztlich auch eine so durchschlagende Wirkung auf das spätere Glaubensleben des Volkes Israel haben. Das sogenannte Moselied wird es im nachfolgenden Kapitel mit großen Worten noch einmal besingen. Und immer wieder wird die Bibel in ihren Schriften auf dieses Ereignis zurückkommen. Genau darum ist ja überhaupt alles geschehen, dass sich Gott wunderbar zeigt und das Volk dadurch an die Macht und Herrlichkeit Gottes glaubt. Wer die Bibel beim Wort nimmt und die Menschen, die mit der Bibel gelebt haben, kommt um das Wunder nicht herum und begegnet durch sie dann auch Gott, der große Wunder tut. Der Glaube gründet nicht auf Märchen. Es sind Erfahrungstatsachen von Menschen, die dem Glauben zugrunde liegen. Das macht den Glauben ja auch glaubwürdig. Das Schilfmeer wird so zu dem Ort, wo ein entscheidender Herrschaftswechsel stattfindet. Hier wird der Auszug aus Ägypten hinein in die Freiheit endgültig besiegelt. Danach ist Israel frei. Es gehört nicht mehr Pharao, sondern seinem Gott Jahwe. Gott hat sich vor aller Augen als der einzig wahre Gott erwiesen. Der Durchzug durch die Wasser des Meeres war das Schlüsselerlebnis des Volkes Israel. Wasser war schon immer ein sehr wechselhaftes Element, das Heil und Unheil gleichermaßen bringen kann. Schon bei der Erschaffung der Welt war da zunächst das Chaos der Urflut, die Gott erst scheiden musste. So entstanden Wasser und Land, eine Grundordnung, die das Leben erst ermöglichte. Und war nicht auch die Sintflut ein Wasserereignis, das zum einen Wasser als Element der Vernichtung und zum anderen als Reinigungsmittel von der Sünde zeigt? Und aus dem Wasser erhebt sich dann die Errettung, neues Land in Sicht. Auch das Wasser am Meer ist endgültiger Untergang für alle Unfreiheit, die Israel bis dahin noch verfolgt, und zugleich Mittel, das den Weg bahnt in die Freiheit. Aber nicht nur beim Exodus. Immer wieder geht es in der Menschheitsgeschichte um Leben und Tod. Damit stellt sich immer wieder die Frage nach dem Überleben. Woher aber kommt der Tod? Er ist die Folge des Bösen, erfolgt aus der Sünde. Durch die Sünde kam der Tod schließlich in die Welt. In der Geschichte der Befreiung Israels wird die Macht des Bösen in der Macht Pharaos gesehen. Und nur in der Gefolgschaft Gottes konnte der Weg in die Freiheit gefunden werden. Bis zuletzt werden die Israeliten von der Macht des Bösen verfolgt und bis zuletzt auch angefochten. Ein Bild für das, was auch die Sünde immer wieder versucht. Sie verfolgt den Menschen mit der Macht ihrer Gewohnheit und holt ihn immer wieder auch ein. Dieser Umstand ist uns Menschen zu eigen, mitgegeben als Erbsünde. Und weil die Sünde zum Tod führt, stehen wir als Menschen irgendwann an der Wand, vor dem Tod. Schlussendlich geht es nicht um den drohenden Untergang in den Fluten des Wassers, sondern den Untergang des Menschen in den Fluten des Todes. Die Rettung aus dieser letzten und eigentlichen Gefangenschaft, dieser Todesverfallenheit des Menschen, begehen wir in der Osternacht. Gott rettet in der Nacht, nein, Gott rettet aus der Nacht und durch die Nacht hindurch hinein in einen neuen Morgen. Das Volk Israel hat Jahr für Jahr die Errettung aus der ägyptischen Gefangenschaft erinnert. Wir Christen feiern Jahr für Jahr die Auferstehung Jesu Christi in der Osternacht, unsere Errettung aus dem Tod des Lebens. Der Durchzug durch das Meer gehört nicht von ungefähr zum festen Bestand des Wortgottesdienstes der Osternacht. Sie ist eine Vigilfeier in Erwartung von Ostern, die ja auch in der Nacht beginnt, ganz ähnlich, wie wir es gerade in Exodus gesehen haben, um die Zeit der Morgenwache. Das ist etwa um die Zeit zwischen 2 und 6 Uhr früh gewesen. Die alttestamentlichen Lesungen der Osternacht bahnen uns den Weg bis zur Wende, die sich dann im Neuen Testament ereignet. Im Neuen Testament erfahren wir auch den Unterschied, diesen Mehrwert, den die Errettung Jesu Christi gebracht hat. Es ist nicht mehr die Feuer- und Wolkensäule, aus der der Herr um die Morgenwache blickt. Es ist das Licht der Auferstehung, das Überlebenslicht Jesu, das das Dunkel dieser heiligen Nacht durchbricht. Sein Licht, das durch den Tod zur Auferstehung führt, dafür brennt die Osterkerze. Schon eingangs wird im Exultet der Osterkerze der große heilsgeschichtliche Bezug hergestellt und dabei natürlich auch auf den Durchzug durch das Meer verwiesen. So hören wir: Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meers geführt hat. Der Durchzug durch das Meer wurde immer wieder auch als ein Vorausbild für die Taufe gesehen. Besonders deutlich macht es Paulus zu Beginn des 10. Kapitels seines ersten Korintherbriefes. Dort lesen wir: Ihr sollt wissen, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle durch das Meer zogen und alle auf Mose getauft wurden, in Wolke und im Meer. Freilich ist die Taufe auf den Tod und die Auferstehung des neuen Bundes eine Taufe auf den neuen Mose, Jesus Christus. Eine Taufe zur Unsterblichkeit, wohingegen ja viele der auf Mose getauften während der Wüstenwanderung sterben sollten und das gelobte Land nicht schauen durften. Seit urchristlicher Zeit ist die Osternacht der Zeitpunkt der Taufe. Bei der Taufwasserweihe wird die Osterkerze sinnenfällig eingetaucht in das Element des Wassers. Dazu wird Gott einleitend gepriesen: Auf vielfältige Weise hast du das Wasser dazu erwählt, dass es Hinweise auf das Geheimnis der Taufe. Nach dem Bezug auf die Urflut zu Beginn der Schöpfung und die Sintflut unter Noach heißt es: Als die Kinder Abrahams aus Pharaos Knechtschaft befreit, trockenen Fußes das Rote Meer durchschritten, da waren sie ein Bild deiner Gläubigen, die durch das Wasser der Taufe aus der Knechtschaft des Bösen befreit sind. Aber dies waren nur die Vorboten einer wahren Befreiung zum Leben, die durch die Erlösungstat Jesu geschehen ist. So schließt die Taufwasserweihe das dreimalige Einsenken der Osterkerze mit den Worten: Durch deinen geliebten Sohn steige herab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen Geistes, damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind in seinem Tod, durch die Taufe mit Christus auferstehen zu ewigem Leben. Das Wasser ist freilich immer das gleiche Element. Allein durch das Wirken Gottes wird aus den Fluten des Untergangs eine Quelle des Heils. Taufen kommt übrigens von Tauchen. Eintauchen als Mensch in Gott, auftauchen als Christ. Es ist ein Untergehen des alten Menschen und zugleich ein Abwaschen der Erbsünde in der Quelle ewigen Lebens. Und durch das Auftauchen des neuen Menschen aus Wasser und Heiligen Geist ist neues und ewiges Leben geschenkt. Der Getaufte ist neue Schöpfung, berufen zur wahren Freiheit der Kinder Gottes. Gerade diese Beobachtung macht deutlich, wie eindrücklich wir in der Liturgie unseren Glauben erinnern, neuerlich bekennen und dann auch feierlich begehen. Aus der Lex Credendi, also aus dem, was wir glauben, ergibt sich unser Beten, die Lex Orandi, und dann auch unser gottesdienstliches Feiern, die Lex Celebrandi. Die Befreiung des Menschen allein durch Gott. Das ist die Botschaft, die den Exodus des Volkes Israel hinein in das gelobte Land verbindet, mit dem Exodus des Christen aus der Gefangenschaft des Todes in das Land der Lebenden. Mit diesen Lebenserfahrungen lässt sich auch heute aus dem Glauben voll Zuversicht leben. Und wir werden von neuem Erfahrungen sammeln und weiterschreiben an der Befreiungsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Als Wort des Lebens für diese Woche mag uns das österliche Geheimnis erreichen, das aus dem Exulte der Osternacht genommen ist. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden? Zwei Impulse für einen möglichen Austausch. Unser Glaube gründet sich wesentlich auf die Glaubenserfahrungen anderer. Welchen Stellenwert haben für mich Erfahrungen, die andere im Glauben gemacht haben? Und eine zweite Frage: Auch wir haben wohl schon unsere ganz persönlichen Glaubenserfahrungen gesammelt. Wie gelingt es uns, mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen? Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein gutes Zusammensein und dann eine erwartungsvolle Zeit in der zweiten Adventwoche auf Weihnachten zu. Herzliche Grüße aus Bieberbach, Ihr Pfarrer Ulrich Lindl.